Ich möchte heute über ein Thema sprechen, und es ist eigentlich so der Anfang von wieder einer etwas längeren Reihe. Nämlich heute, was macht die neue Geburt in uns? Oder über das Thema die neue Geburt. Um dann überzuleiten, die nächsten Mal so ein bisschen auf das Thema Wandel im Geist. Aber heute soll es mal nur um das Thema der neuen Geburt gehen. Ich fange mal an, Johannes 3, ab Vers 3. Da sagt Jesus: Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also was wir hier feststellen, ist, dass Jesus sagt, wer nicht von neuem geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes hineingehen. Wir haben als Christen etwas mehr als nur sozusagen, manche Leute denken so, als Christ habe ich so die Eintrittskarte für den Himmel in der Tasche, aber hier auf der Erde muss ich sozusagen weiterleben wie bisher. Also so die Bekehrung bringt einem nur die Eintrittskarte für den Himmel, und dann muss ich mich halt bemühen, dass ich Jesus ähnlicher werde, und sonst hat sich nicht viel verändert. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass wenn wir uns zu Jesus bekehren, wir ein völlig neuer Mensch werden. Wir werden von Neuem geboren. Und was noch besser ist, wir werden sogar aus Gott geboren. Steht in Vers 7, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Also was ein Mensch zur Welt bringt, ist wieder ein Mensch. Ja, ein Mensch bringt nicht einen Hund zur Welt, sondern bringt wieder einen Menschen zur Welt. Und was aus dem Geist geboren ist, aus dem Geist Gottes, ist Geist. Wir werden aus dem Geist Gottes geboren. Wir bekommen sozusagen einen neuen Geist, der eine göttliche Natur hat. Wir können nochmal zwei Kapitel vorher gehen. Da steht nochmal genau dasselbe. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, also so viele Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Dein neues Leben beginnt damit, dass du aus Gott geboren wirst. Es ist nicht nur eine Eintrittskarte für den Himmel, sondern du wirst ein völlig neues Wesen. Das ist auch die Aussage im 2. Korintherbrief. 2. Korinther 5, Vers 17 steht: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Also wir sind ein neues Geschöpf. Und die Radikalität, die in diesem Satz steht, die wird sehr gerne so ein bisschen herabgespült. Das Alte ist vergangen, steht da. Das heißt, wenn das wirklich wahr ist, macht es für mich als Christ keinen großen Sinn mehr, mich mit den Sachen zu beschäftigen, die vor meiner Bekehrung war. Ich muss nicht schauen, was war alles in meiner Vergangenheit, was ist in meiner Kindheit schiefgelaufen, was ist da schiefgelaufen und dort. Das alles ist vergangen, seitdem ich ein neues Geschöpf wurde. Es hat keine prägende Wirkung mehr auf mich. Weil entweder bin ich ein neues Geschöpf und das Alte ist vergangen oder nicht. Und wenn das Alte vergangen ist, hat es wenig Sinn, mich ständig mit dem Alten zu beschäftigen. Und als Zweites steht da, alles ist neu geworden. Bei manchen wird auch nur stehen, Neues ist geworden. Das Wort alles steht in ungefähr 10% der griechischen Handschriften nicht. in über 90 steht's. Im Prinzip ist es nicht so entscheidend, weil die Aussage bleibt sich gleich. Also alles ist neu geworden. Du bist ein neues Geschöpf. Das heißt letztendlich auch, du funktionierst anders als vorher. Nach deiner Bekehrung und der neuen Geburt funktionierst du anders als vorher. Methoden, die für Unerrettete funktionieren, psychotherapeutische Methoden, Behandlungsmethoden, Verhaltensweisen, wirken für uns nicht. Das bedeutet es, ein neues Geschöpf zu sein. Das bedeutet auch, dass die Methoden, die wir verwenden können, damit es uns gut geht, damit wir aufgebaut werden, damit wir verändert werden, für die Unerretteten nicht wirken. Unser neues Geschöpf funktioniert nach neuen Verhaltensweisen, nach neuen Regeln. Wir sind etwas völlig Neues geworden. Und das ist etwas Radikales, etwas völlig anderes. Um jetzt ein bisschen ein tieferes Verständnis zu bekommen, beschäftigen wir uns mal damit, wie die Bibel überhaupt den Menschen sieht. Das schöne Fachwort mit ein bisschen biblische Anthropologie, also wie sieht die Bibel den Menschen? Und da gehen wir zuerst einmal so eine ganz schöne Stelle, ist 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Da wird nämlich ausgeführt, woraus der Mensch besteht. Da steht, er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also der Mensch hat einen Geist. Er spricht ja hier von Christen, von Leuten, die von neuem geboren sind. Er hat eine Seele und einen Leib. Und Geist und Seele können auch unterschieden werden. Sie sind nicht dasselbe. Das sagt diese schöne Stelle in Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Durch das Wort Gottes kannst du entscheiden, welche Gedanken bei dir aus deinem Geist kommen und welche aus deiner Seele kommen. Du kannst unterscheiden, was in dir kommt aus der neuen Schöpfung und was ist noch das alte Fleisch, das sich äußert. Also was wir hier sehen ist, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Und dasselbe findet sich auch schon im Alten Testament. Da können wir zurückgehen bis zur Schöpfung und finden genau dasselbe. Mal kurz auf meinen anderen Zettel schauen. Okay. Es gibt ja manchmal so, es ist zur Zeit modern, so ein bisschen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament zu unterscheiden. Es gibt so ganze Bücher, die sich damit beschäftigen, dass im Alten Testament das hebräische Denken ist und im Neuen Testament das griechische Denken. Und da muss man das eine vom anderen unterscheiden. Letzten Endes berauben die uns aber ein bisschen der Wirksamkeit des Wortes Gottes. Du findest nämlich im Alten Testament nicht das hebräische Denken, sondern das Denken des Heiligen Geistes. Und im Neuen Testament findest du nicht das griechische Denken, sondern das Denken des Heiligen Geistes. Weil es ist das Wort Gottes. Gott hat zwar die Menschen nicht zu Automaten gemacht, als er es niedergeschrieben hat, aber er hat jedes Wort überwacht. Darum findest du auch keinen Unterschied zwischen den Aussagen des Alten und des Neuen Testaments. Es ist alles Gottes Wort. Aber leider ist zurzeit so ein bisschen modern, das Ganze nur noch als religiöse Erfahrungen mit Gott zu werten, die Menschen gemacht haben. Und dadurch berauben wir das Wort Gottes seiner Kraft. Das Wort Gottes hat nur dann seine Kraft, wenn wir es als Wort Gottes anerkennen, als absolut wahr. Und nicht versuchen, irgendwelche Sonderlehren herauszuziehen, indem wir dann versuchen, irgendwelches hebräische oder griechische Denken hinein zu interpretieren. Gut, gehen wir zum Schöpfungsbericht, 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Also das Bild ist, Gott hat zuerst mal aus dem Staub oder aus dem Lehm des Erdbodens einen Menschen geformt. einen menschlichen Körper, den Leib. Und dann hat er in die Nase dieses Lehmkörpers hineingehaucht, den Atem des Lebens, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Also man kann sagen, der Mensch hier, man sieht, der Leib ist da, und dann kommt der Geist Gottes hinein und in der Verbindung entsteht die Seele. Und so wie der Leib nicht plötzlich aufhört, weil der Mensch eine Seele ist, so verschwindet auch nicht der Atem, der Odem, wie es da heißt, wenn der Mensch eine lebendige Seele ist, sondern es sind alle Bestandteile da, der Odem, die Seele und der Leib. Es ist manchmal in unseren Bibelübersetzungen ein bisschen schwierig, weil oft Seele und Odem und Geist die Worte durcheinander geschmissen werden. Das Wort, was hier für Odem steht, auf Hebräisch lautet Neshama. Und das heißt so viel wie Odem oder Atem von Gott oder auch der Geist des Menschen. Und wir können das mal ein bisschen verfolgen, dieses Wort, um das auch zu sehen, dass mit Odem dasselbe wie mit Geist gemeint ist. 1. Mose 7, Vers 22 steht es, alle starb, in dessen Nase ein Hauch von Lebensodem war. Also dieser Lebensodem bleibt im Menschen. Das ist der Geist des Menschen, könnte man so sagen. Wir sehen es in 1. Könige 17, Vers 17. Es geschah nach diesen Ereignissen. Da wurde der Sohn der Frau der Hausherrin krank. Und seine Krankheit wurde sehr heftig, so dass kein Odem mehr in ihm blieb. Auch wieder dieses Wort Neshama. Das heißt, wenn der Odem verschwindet, wenn der Geist und die Seele geht, stirbt der Mensch. Im Hiob 4, Vers 9 sehen wir, dass Odem und Geist dasselbe ist. Vom Odem, wie der Neshama, Gottes kommen sie um. Und vom Hauch, hier Ruach, also Geist, eigentlich seiner Nase, vergehen sie. Und in Kapitel 27 sagt dann Hiob, solange mein Odem in mir ist und der Hauch Gottes, und hier wieder Ruach, also Geist Gottes in meiner Nase, also Odem und Geist ist dasselbe. Ich gehe jetzt noch ein bisschen drauf ein, weil das manchmal ein bisschen schwierig ist, dass ein bisschen verdreht wird zurzeit, weil manche das nicht sehen, dass im Alten Testament auch schon diese drei da sind. Lasst mich noch einen Vers lesen, Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in der Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Und jetzt kommt das Interessante, und die meisten Übersetzungen geben es leider nicht wieder. Denn nicht auf ewig streite ich und nicht immerfort grolle ich, sonst verschmachtet ja vor mir der Geist, Ruach und der Lebensodem Neshama, den ich erschaffen. Aber also Geist und Odem wird in der Bibel als dasselbe verwendet. Wir sehen es auch in Sprüche 20, wo steht, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, wird auch hier das Wort Neshama, was sonst mit Odem übersetzt wird, verwendet. Also wir sehen schon, im Alten Testament finden wir dieses Bild, dass der Mensch aus drei Bestandteilen geschaffen wurde. Aus dem Geist, der Seele und dem Leib. Diese Stelle ist sehr interessant, weil die einen Unterschied zwischen Menschen und Tieren aufzeigt. Aber ich weiß jetzt nicht auswendig die Stelle im Prediger. Müsste man mal nachlesen. Also wen es interessiert, was der Unterschied ist. Im Prediger gibt es zwei Stellen, wo das steht und wo auch der Unterschied rauskommt. Die Tiere haben einen Bestandteil weniger. Das dürft ihr selber mal nachschlagen. Jetzt fragt man sich natürlich, also wir haben uns jetzt gerade die Schöpfung angeschaut. Jetzt betrachten wir uns, Wir sind ja nicht mehr so, wie wir geschaffen wurden. Wer weiß das, dass wir nicht mehr so sind, wie die Menschen ursprünglich geschaffen wurden, ja? Weil es gab etwas dazwischen, die große Katastrophe, die größte Katastrophe der Menschheit, nämlich der Sündenfall. Und beim Sündenfall starb der Mensch. Das hat ja Gott angesagt, wenn du von diesem Baum isst, von der Frucht dieses Baumes isst, musst du sterben an dem Tag. Und Adam starb ja nicht körperlich an dem Tag, sondern was starb, war sein Geist. Der Geist sozusagen war tot. Das hilft uns übrigens auch ein bisschen zu unterscheiden, was die Seele ist. Weil wenn jetzt die Menschen, die Gott nicht haben, nur noch aus Seele und Leib bestehen, dann sehen wir alles, was die Menschen heutzutage ausmacht, die Persönlichkeit, ihre Gefühle, ihre Emotionen, ihr Verstand, ihr Wille, sind alles Bestandteile der Seele. Der Geist ist das, mit dem wir mit Gott in Kontakt treten können. Deswegen hat Jesus ja auch gesagt, wer nicht von neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Er hat keine Sensoren für die geistliche Welt. Er kann es nicht wahrnehmen. Schauen wir uns, was die Folgen des Sündenfalls sind. Ganz kurz, weil das hilft uns dann auch besser zu verstehen, was bei der neuen Geburt passiert. Im Epheser 2, Vers 1, da steht, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Wir waren tot und Gott hat uns neues Leben geschenkt. Das spricht von der neuen Geburt. Und das Tod betraf natürlich nicht, dass wir leiblich tot waren, sondern geistlich tot. Und in Vers 4 und 5 steht es dann nochmal. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Wir waren tot und wurden wieder lebendig gemacht. Unser Geist war tot und wurde von neuem geboren. Jesus sagt es mal ganz interessant zu dem einen Menschen, der ihm nachfolgen will und erst noch seine Eltern begraben will, lasst die Toten ihre Toten begraben. Also so der Hinweis darauf, die Menschen sind geistlich tot, lasst die Toten ihre Toten begraben. Wir sehen es noch im ersten Johannesbrief. Kapitel 3, ab Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wir waren tot und sind jetzt lebendig. Auch das spricht von dem geistlichen Tod. Selbe sagt Jesus in Johannes 5, Vers 24. Wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der wird nicht sterben. Lass uns das nochmal kurz lesen, einfach so zur Erquickung und Erfrischung. Nachdem ich es nicht mehr auswendig herbringe. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Der Tod ist vorbei für uns, wenn wir zu Jesus gehören. Also der Sündenfall bewirkt, dass der Geist des Menschen starb. Er wurde wirkungslos, er wurde versteinert, könnte man so sagen. Wir werden das noch sehen. Eine zweite Folge des Sündenfalls, ich glaube, ich gehe mal hier etwas schneller vor, sonst komme ich nicht durch. Durch den Sündenfall ist der Mensch in der Sünde gefangen. Ja, im 1. Mose 8, Vers 21 steht es, wo Gott dieses Urteil fällt, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und das nächste ist, durch den Sündenfall wurden wir, alle Menschen, zu Kindern des Teufels. Das ist das, was Jesus in Johannes 8, Vers 44 sagt, wo die Pharisäer zu ihm sagen, wir sind Kinder Abrahams, und er sagt, ihr seid nicht Kinder Abrahams, sondern ihr seid die Kinder des Teufels und seinen Willen wollt ihr tun. Das hört sich ein bisschen gemein an, könnte man so sagen. Ein bisschen fies, wenn ich das jetzt zu jemandem sage, du bist ein Kind des Teufels. Aber es ist die Realität. 1. Johannes 3, Vers 10 wird es nochmal gesagt. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Es gibt zwei Familien auf dieser Welt. Die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Durch den Sündenfall also, das Wesentliche ist, unser Geist ist tot. Wir können von Gott nichts mehr wahrnehmen. Wir haben keinen Sinn mehr, ihn wahrzunehmen. Gott steht außerhalb unserer Raumzeit, also außerhalb den vier Dimensionen unseres Universums. Und unsere leiblichen Sinne, unsere körperlichen Sinne, unsere fünf Sinne können letztendlich nur die materielle Welt wahrnehmen. Jetzt schauen wir uns mal an, was genau bei der neuen Geburt passiert. Bei jeder Geburt kann man sich ja so ein paar Fragen stellen. Die erste Frage ist, wer gebiert denn überhaupt? Also wenn jemand geboren wird, dann muss ja auch jemand da sein, der denjenigen zur Welt bringt. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Johannes 3, Vers 6 steht, dass der Geist Gottes ist derjenige, der gebiert. Und in Johannes 1 stand ja, wir sind aus Gott geboren. Gott ist Geist, sagt Jesus, Johannes Kapitel 4 im Gespräch mit der Samariterin. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wir werden aus Gottes Geist geboren. Und dann könnte man noch fragen, was ist das, was geboren wird? Das ist Geist. Ja, das steht auch da. Was aus dem Geist geboren wird, ist Geist. Wir bekommen einen neuen Geist. Und das wird auch schon im Alten Testament vorhergesagt. Und das ist eine sehr interessante Stelle, weil die das sozusagen, diese doch ein bisschen mysteriös anmutende Geschehen schön bildhaft darstellt, sodass man sich es ein bisschen besser vorstellen kann. In Hesekiel 33, ab Vers 26. Moment, 33, jetzt habe ich den falschen Vers. Nein, muss ich schnell kurz nachschauen. Das Ganze wird nämlich auch zitiert im Hebräerbrief. Da müssen wir mal schnell nachschauen, wo, welche Stelle das ist. Hesekiel 36. Vers 28, habe ich einen Zahlendreher. Also verzeiht mir meinen Zahlendreher, wir finden es. Genau. Also Hesekiel 36, ab Vers 26 lesen wir mal vor. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also hier sehen wir das nochmal. Ich fange nochmal an. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Wir bekommen einen neuen Geist. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das ist ein Bild. Unser alter, unser toter Geist ist wie ein steinernes Herz, versteinert, leblos, unwirksam, irgendwas wahrzunehmen, etwas zu empfinden. Und wir bekommen wieder einen neuen, einen lebendigen Geist, ein fleischernes Herz sozusagen. Und danach sagt er dann, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Also für mich ist das schon ein Hinweis auf die Geistestaufe, aber da will ich mich jetzt nicht festlegen. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also wir sehen hier ein völliges Umwandlung. Der tote, verstorbene, steinerne Geist, das steinerne Herz wird weggenommen und Gott gibt uns seinen eigenen Geist. von seinem eigenen Geist einen neuen Geist, der geboren wird. Im Hebräer 8 wird das nochmal zitiert und dann wird es noch ein bisschen erweitert. Das ist auch eine interessante Erweiterung. Hebräer 8 ab Vers 10. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Und dann geht's weiter. Und nicht werden sie jeder seinem Mitbürger und ein jeder seinem Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Das beschreibt wieder diese Folge. Dadurch, dass wir jetzt einen neuen, einen lebendigen Geist haben, können wir plötzlich Gott wahrnehmen. Wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass sozusagen jemand, ja, sagt, erkenne den Herrn, weil wir kennen ihn persönlich, wir können ihn persönlich wahrnehmen. Unser Geist kann wieder Kontakt mit Gott aufnehmen. Gut, so viel ein bisschen, um ein bisschen das Vorgehen bei der Geburt zu beschreiben. Jetzt schauen wir uns mal die schönen positiven Folgen der neuen Geburt an. Ich habe hier so 10 Folgen, sind mir so auf die Schnelle eingefallen. Es gibt bestimmt noch mehr positive Folgen der neuen Geburt. Die erste Folge ist, du wirst ein neues Geschöpf. Das heißt, das Alte ist fort und alles ist neu geworden. Und das ist das Wesentliche am Christentum. Wenn du ein Christ wirst, hast du nicht nur deine Eintrittskarte für den Himmel und mühst dich durch ein Leben voller Qualen und Anstrengung und Mühe, sondern du bist ein neues Geschöpf. Und dieses neue Geschöpf ist das Entscheidende für deinen Wandel hier. In Galater 5, Vers 15 sagt Paulus, weder Beschneidung noch unbeschnitten sein hat irgendeine Kraft, sondern ein neues Geschöpf. Nicht die Dinge, die äußeren Dinge, die du tust, hat irgendeine Kraft, dich zu verändern, sondern die Tatsache, dass du ein neues Geschöpf bist, das verändert dich. Das zweite Tolle ist, du bist aus Gott geboren und deswegen bist du ein Geist. Wie Gott Geist ist. Das heißt, du hast Gottes Natur bekommen. Du bist Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Das ist jetzt vielleicht eine so radikale Aussage, dass ich die belegen muss, bevor ihr mich hier steinigt, weil ich hier... Gesteinigt werde ich nicht. Nein. Steine sind nicht da, gut. Ich sehe bloß hier so laute Kürbisse auf dem Tisch liegen. Ich werde gekürbist, ja, sehr gut. Gut, also 2. Petrus 1, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Dadurch, dass wir ein Geist sind, heißt es, wir haben eine göttliche Natur in uns. Das unterscheidet uns radikal von allen anderen Menschen. Es gibt zwar diese Irrlehre der östlichen Religionen, dass jeder so einen göttlichen Funken in sich hat. Ja, wir haben schon gelesen, was Gott dazu sagt. Das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Aber wenn du von neuem geboren wirst, hast du tatsächlich die göttliche Natur in dir, nämlich dein Geist. Und dein Geist ist vollkommen heilig und du bist vollkommen gerecht. 2. Korinther 5, Vers 20, da steht dieser wunderbare Tausch, der am Kreuz stattfindet. Ein Vers, der mich immer wieder erstaunt. Ein Vers, der mich immer wieder umwirft in seiner Radikalität. Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht, mit unserer Sünde. Und wir haben seine Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Letzten Endes heißt dieser Vers, mit all, du kannst nie gerechter werden, als zu dem Moment, wo du dich bekehrt hast. Das schaffst du nicht. Wenn du noch gerechter werden willst, als zu dem Moment, wo du bekehrt wurdest, müsstest du gerechter werden als Jesus.
Weil im Moment, wo du dich bekehrt hast, hast du Jesu eigene Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Wenn man sich das mal vorstellt, das ist eine äußerst radikale Aussage. Und das setzt all diesem religiösen Streben und all diesen Krampf und Kampf ein bisschen ein Ende. Die nächste Folge der neuen Geburt, weil du ein Geist bist, kannst du mit Gott direkt in Kontakt treten. Das ist das, was wir in Johannes 3, Vers 13 haben. Du kannst Gottes Reich sehen. Wir können Gott erkennen. Und dein Geist, das ist die vierte tolle Folge, dein Geist bezeugt dir zusammen mit dem Heiligen Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Du brauchst nicht andere Menschen, die dir erzählen, bist du ein Kind Gottes oder bist du keins. Der Heilige Geist bezeugt es deinem Geist und durch deinen Geist kannst du das wahrnehmen, dass du ein Kind Gottes bist. Und jetzt kommen wir zum nächsten, wieder eine ganz radikale Aussage, die fünfte Folge. Dein neues Wesen, dein Geist kann nicht sündigen. Der will Gott gefallen, der will heilig leben. Und wenn dein Geist dich bestimmt, dann sündigst du nicht. 1. Johannes 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Er kann nicht sündigen. Dein Geist hat die göttliche Natur, er kann nicht sündigen. Das ist richtig, ich rede hier vom Geist. Wir müssen lernen, und das ist das, worum es dann die nächsten Male geht, im Geist zu wandeln. Aber das Interessante daran ist, wenn dein Geist wächst und die Kontrolle über dich immer mehr übernimmt, dann wird sein Wesen immer mehr in dir wiedergespiegelt. Wir haben das Ganze auch im Hesekiel gesehen, 33, Vers 26, wo Gott sagt, ich werde mein Gesetz in euer Herz geben und ich werde es machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt. Es ist nicht mehr unsere eigene Kraft und Anstrengung, die uns dazu befähigt, so zu leben, wie Gott es will, sondern es ist dieses neue Geschöpf in uns, das uns befähigt, so zu leben, wie Gott es will. Und darum ist es so wichtig zu wissen, dass wir von Neuem geboren sind, weil sonst fangen wir wieder an, aus eigener Anstrengung versuchen zu wollen, heilig zu leben, anstatt dieses neue Wesen in uns wachsen zu lassen und herrschen zu lassen. Und natürlich können wir noch sündigen, weil wir es tatsächlich noch schaffen können, unseren Geist unterzubuttern und so zu leben wie normale Menschen. Das funktioniert. Das kommt nämlich gleich zum nächsten Punkt. Der Geist, dieser neue Geist, der muss wachsen. Und dazu musst du ihn ernähren. Sonst kommst du nämlich zu dieser schönen Stelle, naja, schön ist es nicht, sonst passiert es, dass zu dir jemand was sagen muss, wie zu den Korinthern, Paulus das sagte. Ich meine, die Korinther, die waren ja sehr fit in den Geistesgaben und im Heiligen Geist und anderen, aber was hat er zu ihnen gesagt? 1. Korinther 3, Vers 1. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Dein Geist muss ernährt werden, um zu wachsen und um stark zu werden. Ansonsten fängt dein Fleisch wieder an, die Kontrolle zu übernehmen. Im 1. Johannes 2, ab Vers 12, werden so verschiedene Stufen, oder sagen wir mal Altersstufen aufgeführt des neuen Menschen. Die Kleinkinder, die Väter und die jungen Männer. Und das, da kommen wir dann die nächsten Male dazu. Das beschreibt so die unterschiedlichen Wachstumsschritte. Und die Tatsache ist, wenn du eine neue Geburt bist, das ist die nächste Folge, wenn du menschliche Methoden nimmst, um dich zu verändern. Letztendlich die meisten davon stärken nur dein Fleisch und unterdrücken deinen Geist. Viele psychotherapeutischen Varianten und Formen bewirken bei einem Christen genau das Gegenteil. Sie stärken dein Fleisch und dadurch wird dein Geist unterdrückt. Und dein Fleisch ist auch dein Fleisch bietet sich dir oft an zu helfen, das Fleisch zu unterdrücken. Da kommen wir auch noch ein bisschen drauf. Aber das Wesentliche ist, worauf wir hinaus müssen, du kannst nicht irgendwelche Methoden verwenden, die in der Welt vielleicht funktionieren, meistens nicht, auch nicht funktionieren, sondern du musst, wenn du wachsen willst, reicht es, wenn du dafür sorgst, dass dein Geist wächst. Dadurch veränderst du dich automatisch. Weil je mehr dein Geist die Kontrolle übernimmt, umso mehr wirst du umgestaltet. Und oft ist es so, bloß um schon mal ein kleines Schmankerl oder einen kleinen Appetizer auf die nächsten Male zu geben. Oft ist es so, am Anfang, wenn du bekehrst und dein Geist wird von neuem geboren, dann ist dein Fleisch sozusagen in Schockstarre und du erlebst viel mit Gott. Und wenn du dann deinen Geist aber nicht ernährst und er nicht aufwächst, erholt sich so langsam dein Fleisch und fängt an, wieder das zu machen, was es vorher gemacht hat, nämlich so zu leben, wie das Fleisch leben will. Und dann kann es so sein, dass dann das passiert, was in Galater 5, Vers 16 steht, wo Paulus sagt, eben wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist gegen das Fleisch. Diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn dein Fleisch und dein Geist ungefähr gleich stark sind und die beiden wollen natürlich immer das Gegenteil, dann bist du wie gelähmt. Dann schaffst du es nicht so zu leben, wie Gott es will. Du wirst immer wieder hineinrutschen in die alten Verhaltensweisen. Und dann bietet sich oft noch das Fleisch an und sagt, komm, ich helfe dir, das Fleisch zu unterdrücken. Und bietet dir dann an, irgendwelche Methoden, du brauchst mehr Selbstbewusstsein. Oder du musst deine Verstandeskraft einstrengen, mehr Anstrengung, mehr Willenskraft, mehr emotionale Power. Und in Wirklichkeit machst du nur das Fleisch stärker. Andererseits, wenn du lernst, im Geist zu leben, dann plötzlich verändert sich dein Leben in einer anderen positiven Weise. Ich möchte mal einen schönen Vers zitieren, 2. Korinther 4, jetzt muss man kurz schauen, Vers 16, da steht, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das heißt, wenn du es lernst, was es bedeutet, dass du ein Geist bist und diesen Geist zu ernähren und wachsen zu lassen, plötzlich, egal wie groß die Anstrengungen sind, wirst du es erleben, dass du immer neue Kraft hast. Dass dich all das, was auf dich einstürmt, nicht mehr niederdrücken kann. Und das nächste ist, wenn dein Geist wächst und stark wird, bringt er automatisch die Frucht, die in Galater 5, Vers 22 steht. Die kommt automatisch. Du musst nicht, wenn du, na gut, ich bin jetzt kein Bauer, aber wenn du Äpfel von deinem Apfelbaum haben willst und hast so einen kleinen Apfelbaum, dann musst du dafür sorgen, dass der Apfelbaum wächst. Du musst nicht die Äpfel irgendwie produzieren und mit viel Anstrengung im Labor nachbauen, sondern du musst nur dafür sorgen, dass der Apfelbaum wächst und er bringt dann automatisch die Äpfel hervor. So ist es auch mit deinem Geist. Wenn dein Geist wächst, bringt er automatisch die Frucht hervor. Liebe, Freude, Friede, Selbstbeherrschung, Glaube. Und vielleicht noch zum Letzten eine sehr interessante Sache. In Johannes 3, Vers 8 steht nämlich eine interessante Sache, die oft missverstanden wird. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Dieser Bibelvers handelt nicht vom Heiligen Geist, wie viele denken, sondern er handelt von dem, der von neuem geboren ist. Das heißt, die Welt versteht nicht mehr, was du tust und wieso du so und so reagierst. die Welt steht Kopf und sagt, du bist doch verrückt. Ja? Die Welt nennt dich verrückt, wenn du dich weigerst, dir Sorgen zu machen. Obwohl ständig Arbeitsplätze abgebaut werden von deinem Arbeitgeber. Die Leute sagen zu mir manchmal, du musst dich doch auch mal selbst verteidigen und für deine Rechte einstehen. Meine Arbeitskollegen öfters, muss ich nicht, ich habe Gott, der für meine Rechte eintritt und für mich kämpft. Es, wie du dich verhältst, zu vergeben, ohne dass der andere sich entschuldigt, zu verzichten auf Rechtfertigung, darauf zu verzichten, dich zu verteidigen, deine Feinde zu lieben, die zu segnen, die dir Böses tun, das ist für die Welt völlig unerklärlich. Also wenn du anfängst, als neue Schöpfung zu leben, wirst du für die Welt völlig unerklärlich. Die können nicht vorhersagen, sie verstehen nicht, warum und wieso du das kannst und sie verstehen nicht deine nächsten Schritte. Andererseits, wenn du, kannst du das auch wieder so sehen, wenn die Welt versteht, wie du handelst, wenn du so handelst wie die Welt auch, dann lebst du nicht als neuer Mensch. Dann lebst du als alter Mensch. Also, was bewirkt die neue Geburt? Die neue Geburt bewirkt, dass du etwas völlig anderes wirst, was vorher nicht da war. Ein völlig neues Geschöpf. Ein Geschöpf, das nach neuen Regeln wirkt, nach neuen Regeln lebt, das völlig anders funktioniert als alles, was in der Welt ist, das die göttliche Natur in sich hat und insofern, wenn du deinen Geist wachsen lässt und lernst, dass dieser Geist in deinem Leben die Herrschaft hat, wird ganz automatisch das Leben Gottes in dir immer mehr und mehr hervorkommen und die Natur Gottes in dir immer mehr und mehr hervorkommen. Also du bist ein völlig neuer Mensch, ein neues Geschöpf. Zum Abschluss noch ganz kurz. Wie wirst du von neuem geboren? Ich denke, das wissen die meisten. Römer 10, Vers 9 und 10 steht das, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hast, dann wirst du errettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund wird bekannt zum Heil. In dem Moment, wo du das Opfer Jesu für dich in Anspruch nimmst, wirst du von neuem geboren. Und es ist eine Sache, die auf einmal stattfindet. Ja, der Weg dorthin, dass du das machst, kann länger sein, kann kürzer sein, aber die neue Geburt ist etwas, was in einem Moment passiert und dann bist du ein neuer Mensch. Und dann bist du ein Kind Gottes. Und falls hier jemand sein sollte, der das noch nicht erlebt hat und der das noch nicht gemacht hat, ich würde mich freuen, mit dir zu beten und dich auf dem Weg zu begleiten, ein neuer Mensch zu werden. Und falls hier noch jemand ist, der noch nicht die Taufe im Heiligen Geist empfangen hatte, würde ich mich auch sehr freuen, mit dir zu beten, dass du die Taufe im Heiligen Geist empfängst, in neuen Sprachen redest. Oder auch wenn sonst irgendein Anliegen ist, der Stefan ist auch da und andere bestimmt auch, dass wir für euch beten und mit euch zusammen Gott zu Gott gehen und du Wunder erleben kannst. Und das war's schon.